Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen. Naja, da hat sie mal wieder ihre Stimme erhoben, die Kirchenlehrerin der Nation. Ja, Tempo 100 auf Autobahnen, diese Empfehlung der EKD werde sie befolgen. Vielleicht sollte ich so einen Fisch an meinem Auto anbringen. Dann sagen die Leute, ach, die tuckert so langsam, weil sie von der Christenfraktion ist. Frau Käsmann, als Vorbild für ihre Leserinnen und Leser in der Sonntagskolumne der Bildzeitung. Und ja, auch die Katholikinnen und Katholiken können natürlich etwas tun. Einer britischen Studie zufolge könnten sie einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Papst müsse nur die Fastenpflicht wieder weltweit aufstellen. Fleischverzicht per Anweisung von ganz oben? Brauchen wir das? Morallehren? Umerziehung? Erinnern Sie sich, wie schlecht die Grünen damals angekommen sind mit ihrem Vorschlag eines Veggie Days in Kantinen. Und neuerdings empfiehlt ein schwäbischer Tugendlehrer Waschlappen statt Dusche. Umerziehung. Naja, unser Ministerpräsident benutzt das Wort auch gerne, aber als Abschränkung im Wahlkampf gegenüber anderen Parteien, die uns umerziehen wollen. Nicht, dass ich gänzlich gegen vernünftige Vorschläge wäre, aber erziehen lasse ich mich auch nicht von niemandem. Aber der Trend dazu ist allgegenwärtig. Mit Entsetzen beobachte ich, dass viele Jugendliche, die schon längst nicht mehr auf ihre Eltern hören, ihren Influencerinnen auf Instagram bedingungslos gehorchen. Meine Großnichte wäre nach Ernährungsgeboten aus dem Netz beinahe an Magersucht gestorben. Erziehungsversuche also allenthalben, sinnvolle und unsinnige, gut gemeinte und manipulative. Nein, ich lass mich nicht umerziehen. Stattdessen Eigenverantwortung? Dieses Wort hat die Debatten der Pandemiezeit dominiert und überdauert. Es klingt nach individueller Freiheit und selbstbestimmter Moral. Aber es wurde vornehmlich zum Kampfbegriff aller, die sich gegen gesellschaftliche Regeln aufgelehnt haben und die Legitimität parlamentarischer Abstimmungen nicht anerkennen wollten. Erwachsene, die widerspruchslos bei Rot anhalten, sich anschnallen und inzwischen in Restaurants nicht mehr rauchen, fühlten sich in ihren Grundrechten beeinträchtigt durch vorübergehende Einschränkungen im Kampf gegen eine heimtückische Krankheit. Nein, sie wollten sich nicht erziehen lassen und schon gar nicht vom Staat und seinen Institutionen. Fehlte es da womöglich an staatsbürgerlicher Erziehung? Naja, was jetzt? Erziehung ja, Erziehung nein. Die tradierten Verbindlichkeiten haben keine allgemeine Geltung mehr. Immer brüchiger wird in der Gesellschaft der Konsens, der uns alle zusammenhalten soll. Teile der Bevölkerung rasten geradezu aus. Da gibt es welche, die die freie Presse und die Wissenschaft als Feind betrachten und nur noch in nebulösen Gegenwelten leben. Ein Gesundheitsminister muss für sich und seine Familie Personenschutz anfordern. Und da gibt es welche, die sich nicht vertreten fühlen durch Parlament und Regierung. Polizistinnen und Sanitäter, Feuerwehrleute und Einsatzkräfte werden angegriffen und behindert, weil sie die verhasste Demokratie repräsentieren. Aber war da nicht einmal eine große, alle verbindende Tradition? Jüdisch-christliche Überlieferung, Recht und Gerechtigkeit, Schutz der Schwachen, lebenfördernde Weisheit aus der Bibel, Lehren und Lernen von Generation zu Generation. Ich lese in Erinnerung daran Verse aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und sinnt über seiner Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Glücklich alle, die ihre Lust haben an der Weisung des Herrn und sinnen über seiner Weisung Tag und Nacht. Auf den Weg der Weisung und der Weisheit schickt uns unsere biblische Tradition. Dieses Sinnen, das heißt im Originaltext auch laut immer wieder lesen, die Weisungen der Bibel und dann mit anderen darüber diskutieren. Und das ist der Weg der Tora. Und der hebräische Wortstamm von Tora bedeutet lehren und lernen. Die Weisung des Herrn. Erziehung also aus der Bibel? Will ich die? Also bestimmt nicht mit allen dort überlieferten Gesetzen und Ritualen und Regeln. So wie das ja bei manchen Fundamentalisten üblich ist. Die wollen einzelne Normen, die aus dem altorientalischen Kulturkreis kommen oder der antiken Lebenswelt der Apostel, diesen Normen wollen sie zeitlose Autorität verleihen, untermauert durch strenge Sanktionen, die auf Gleichschaltung setzen. Ein Glaube, ein religiöses Zentrum, eine Nation der Frommen. Was als konkrete Weisung des Herrn geglaubt wurde, sollte so im 6. vorchristlichen Jahrhundert, als die Texte aufgeschrieben wurden, unbezweifelbare Gültigkeit für alle Zeit erhalten. Damit war die Welt überschaubar eingeteilt in Gerechte und Frevler, das tut ja auch unser Psalm, in Fromme und Gottlose, später in Getaufte und Heiden. Moralische Erziehung funktionierte durch Ausgrenzung und Unterdrückung. Dahin will ich natürlich nicht zurück. Sittenpolizei verabscheuen wir im Iran und anderswo. Aber wenn wir ehrlich sind, auch unsere demokratischen Gesellschaften sind gegen so ein starres Denken nicht gefeit. Es hat derzeit geradezu bizarre Züge angenommen. Da können 20 Rechtsradikale das amerikanische Parlament tagelang blockieren. Da können Reichsbürger den Rechtsstaat gefährden. Und da können Kämpferinnen gegen Schwangerschaftsabbruch Morddrohungen gegen Ärztinnen und Ärzte ausrufen. Jeweils eine eingeschworene Gruppe von selbsternannten Rechtgläubigen gegen den Rest der Welt. Und wir müssen es einräumen. Ein solches Muster geben natürlich auch viele Texte der Bibel vor. Baalspriester werden zu Hunderten geschlachtet. Mit dem Tod wird bestraft, wer eine ausländische Ungläubige heiratet. Und die Feinde Christi, die landen in der Hölle. Begebe ich mich also auf sehr dünnes Eis, wenn ich sie einlade, ihre Lust zu haben an der Weisung des Herrn? Zugegeben, man muss da schon gewaltig an der Oberfläche kratzen, wenn man zeitlos Gültiges in den biblischen Rechts- und Erziehungstexten finden will. Sie verdanken sich ja einem regen kulturellen Diskurs im Vorderen Orient. Die biblischen Autoren haben das dann in die eindrucksvolle Erzählung von Mose gekleidet. Und in diese Erzählung sind Grundsätze, Prinzipien, Maximen eingeflochten. Gewissermaßen ein Grundgesetz, auf das das Volk der Israeliten sich verpflichtet hat. Glaubende, so wird es versichert in der Bibel, vertrauen den Prinzipien, auf die sich das überlieferte Recht gründet. Die Weisung des Herrn. In den 10 Geboten, im Heiligkeitsgesetz und im Bundesbuch. Das sind die 3 großen Rechtssammlungen im Alten Testament. Und diesen Prinzipien möchte ich ein wenig nachsinnen. Ich lade Sie dazu ein. Es ist ein bisschen weit weg und kompliziert. Aber beim Nachdenken über Erziehung bin ich einfach daran nicht vorbeigekommen. Erstens, Befreiung als Maxime, als Prinzip des Dekalogs der 10 Gebote. Vor der Verkündigung der Gebote heißt es, und Gott redete alle diese Worte, die 10 Gebote, und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Meine Altersgefährten und Gefährtinnen unter Ihnen erinnern sich, diesen Satz mussten wir mitlernen, wenn wir die 10 Gebote gelernt haben. Und, wie ich meine, zu Recht. Der göttliche Gesetzgeber ist der Befreier. So wird die Bereitschaft zum Aufbau einer gerechten Sozialordnung mit dem Gedenken an politische Unfreiheit verbunden. Gestaltung der Gegenwart und Überwindung der Vergangenheit gehören zusammen. Und das Vertrauen, dass Gott seine Schöpfungsverheißung an allen Menschen verwirklicht sehen will. Nicht als Untertanen sind Frau und Mann geschaffen, sondern als freie Wesen, die im Auftrag Gottes in der Welt handeln sollen und dürfen. Darum auch die Verpflichtung zum Schutz der Fremden. Im 2. Buch Mose heißt es ja, einen Fremden sollst du nicht bedrängen und nicht quälen. Und jetzt kommt die Begründung. Seid ihr doch selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Die Dankbarkeit für selbstgewonnene Freiheit und die Erinnerung an erlebte oder erzählte Unterdrückung sollen die Grundsätze des Rechts prägen. Aus der Rückbildung an solche Erfahrungen erwächst dann die Maxime, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Jesus zitiert sie aus dem 3. Buch Mose. Da steht dieser Satz. Zweitens, Teilhabe als Maxime des Heiligkeitsgesetzes. Das Heiligkeitsgesetz steht im Buch Levitikus, also im 3. Buch Mose, und hat als Grundsatz, der Herr sprach zu Mose, sprich zur ganzen Gemeinde der Israeliten und sage ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich, Gott, bin heilig. Der göttliche Gesetzgeber erwartet aktive Mitgestaltung. Nicht aus Angst, nicht aus Gruppenzwang, nicht aus blindem Gehorsam soll die ganze Gemeinde die Gebote erfüllen. Die Heiligkeit wird zwar im dritten Buch Mose symbolisch in viele Alltagsregeln gekleidet, die uns heute befremdlich vorkommen. Wir kennen es von den ultraorthodoxen Jüdinnen und Juden, die sich an diese Regeln halten. Aber um die geht es ja eigentlich nicht, sondern um den Grundsatz. So wie Gott sich in der Bibel durch sein Handeln bestimmt, so wird es auch von Glaubenden erwartet. Von jüdischen und von christlichen. Denn die Apostelbriefe sichern die Weitergabe dieser Idee von der Heiligkeit. Im ersten Petrusbrief am Ende des ersten Jahrhunderts heißt es: Entsprecht dem Heiligen, der euch berufen hat, und werdet selbst Heilige in eurem ganzen Lebenswandel. Klingt nach maximaler Überforderung. Aber eigentlich ist es doch ein großartiger allgemeiner Grundsatz. Nicht die Religion, nicht die Ethnie, nicht die Bildung und nicht die richtige Partei und überhaupt nicht sonst entscheiden über unser Menschsein, sondern ob wir es verantwortungsvoll leben. Heilig, selbstbewusst und selbstbestimmt im Hören auf unser Gewissen. Die Bibel jedenfalls versichert uns, dass wir dazu von Gott befähigt werden. Aber sie sendet uns auch auf je eigene Wege. Gott ist heilig, nicht verfügbar, nicht starr und unwandelbar, nicht einzwängbar in Definitionen für alle Zeit. Er zeigt sich uns immer wieder neu und anders. Und so ist es auch mit uns Menschen in unserem Lebenswandel. Jede moralische Entscheidung muss immer wieder neu und auch manchmal anders verantwortet werden. Vor uns selbst in ehrlichem Nachdenken. Vor unseren Mitmenschen im kritischen Gespräch und vor Gott im fragenden Gebet. Drittens, Selbstverpflichtung als Maxime des Bundesbuches. Das Bundesbuch folgt auf die 10 Gebote im zweiten Buch Mose und versucht da ein bisschen ins Detail zu gehen. Und dort heißt es dann: Und sogleich neigte sich Mose zur Erde und warf sich nieder und sprach: Wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr, so gehe der Herr in unserer Mitte. Wohl ist es ein halsstarriges Volk. Doch vergib unsere Schuld und unsere Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Da sprach der Herr: Siehe, ich schließe einen Bund. Vor jedem Gottesdienst erinnern wir daran, dass Gott Bund und Treue hält. Der göttliche Gesetzgeber also schließt einen Bund mit den Menschen. Diese Verbindung ist ihm wie sein eigenes, sein Augapfel, seine Geliebte. In solchen Bildern sprechen die biblischen Autoren davon. Bildern für die Nähe Gottes, für sein Gehen in unserer Mitte. Wir haben es ja vorhin auch gesungen. Du, Vater, bist in unserer Mitte, magst deinem Wesen uns verwandt. Diese Theologie des Bundes ist etwas sehr Kostbares. Sie lehrt noch einmal, Nicht Unterwerfung fordert Gott, sondern Anerkennung. Nicht als Herrscher will er geglaubt werden, sondern als Partner. Treue und Fürsorge verspricht er. Dankbarkeit und Vertrauen erwartet er. Und von seiner Seite wird dieser Bund niemals gekündigt. Auch wenn Menschen abtrünnig werden. Und davon handelt ja fast die ganze Bibel, von solchem abtrünnig werden der Menschen. Gott hält seine Zusagen. Das ist ein großartiger Freiheitsraum, der uns da geboten wird. Da können wir auch schwierige und umstrittene ethische Entscheidungen mutig treffen. So oft fühlen wir uns ja überfordert, im Konflikt der Meinungen den richtigen Weg zu finden. Im letzten Jahr ganz besonders ist uns das klar geworden. So oft müssen wir im Nachhinein Fehler eingestehen. So oft leiden wir unter Vorwürfen. Da tut es dann gut zu glauben, dass Gott in unserer Mitte bleibt. Dass er seinen Bund immer wieder erneuert. Auch wenn die erlebte Wirklichkeit uns manchmal daran zweifeln lässt. Der immer wieder neue, der erneuerte Bund. Prominent ist diese Zusage im Buch Jeremia als Gottesspruch überliefert. Sie kennen das sicher alle. Meine Weisung habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Dann wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder oder seine Schwester belehren. Die Nachfolgegemeinschaft Jesu hat diese Verheißung auch in die Erinnerungstexte des Abendmahls hineingesetzt. Dieser Kelch ist der neue Bund. Der immer wieder erneuerte Bund, wenn Gott in unsere Mitte tritt, damit die Weisung des Herrn in unsere Herzen eingeschrieben wird. Damit wir darüber sinnen. Tag und Nacht, sagt der Psalm, also lebenslang. Vielleicht wären uns da ja manchmal steinerne Tafeln mit genauen Richtlinien lieber. Einfache Verhaltensregeln, unveränderliche Richtlinien, zu Dogmen gewordene Auslegungen. Aber die Maximen der biblischen Rechtstexte erinnern uns daran, dass wir keine Befehle empfangen, sondern Gottes Bündnispartner sind. Also doch Eigenverantwortung? Na klar, was denn sonst? Aber Eigenverantwortung in Rückbindung an die Traditionen, aus denen wir kommen. In Rückbindung, ja, und auch, wenn es sein muss, in kritischer Distanz. Die Geschichte und leider auch die Gegenwart zeigen uns ja, welche heillosen Folgen ein Festhalten an irgendeinem Buchstaben des Gesetzes bringen kann. Das gilt nicht nur für religiös begründete Gesetze. Längst sind mitten in Europa andere Gesetzgeber an die Stelle Gottes getreten. Vaterland, traditionelle Familie, Parteiprogramme. Und immer schwieriger scheint es, sich aus den Zwängen einer neoliberalistischen Wirtschaftsform zu befreien. Die Angst vor Veränderungen lähmt die Bereitschaft, Neues zu wagen. Ganz anders, wie ich meine, die Weisung des Herrn. Mit ihr geht das Vertrauen auf das schöpferische Wachsen und Wehen des Geistes einher. Die Weisung des Herrn bewahrt uns nicht vor Ungeduld und Resignation. Sie bewahrt uns nicht vor Verzweiflung über so viel Unverständnis und Gewaltbereitschaft um uns her. Sie stellt keine schnellen Lösungen bereit. Sie stellt uns dagegen, wie ich glaube, in einen andauernden Lernprozess. Die Weisung des Herrn lässt sich lernen, wo in der Gemeinde diskutiert wird. Kontrovers und vertrauensvoll. Da gibt es vielleicht keine ungeteilte Billigung von Kampfjets an die Ukraine. Aber die jeweils andere Meinung schärft unser Gewissen und unsere Bereitschaft, weiter nachzusinnen. Die Weisung des Herrn lässt sich lernen, wo eine freie Presse unterschiedliche Informationen bereitstellt. Da prallen vielleicht ganz unterschiedliche Forderungen zum Erreichen der Klimaziele nebeneinander und unterschiedliche Demonstrationsweisen sowieso. Aber die Diskussion muss mit allen und in alle Richtungen offen sein, im Ringen um den besten Weg. Die Weisung des Herrn lässt sich lernen, wo wir auf den Glauben unserer Vorfahren blicken, auf ihren Bekenntnismut und auf ihre Zuversicht, aber auch auf ihre Fehler und Irrwege. Nur so können die Kirchlichen mit den Kirchenfernen ins Gespräch kommen und sich zu engagiertem Handeln verbünden. Die Weisung des Herrn lässt sich lernen, wo die Vergangenheit vorurteilsfrei studiert wird, damit sich Unheilvolles nicht wiederholt. Das sollte man vielleicht nicht zu vorschnell Zeitenwenden ausrufen. Da kann aber auch nicht alles bleiben, wie es war. Nicht in unseren Köpfen und nicht im politischen Handeln. So meine ich jedenfalls. Die Weisung des Herrn lässt sich lernen, wo wir bereit sind, mutig als christlich orientierte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu handeln. Dankbar, wenn sich unsere ethischen Entscheidungen als richtig und durchsetzungsfähig erweisen. Ohne Verzweiflung, wenn wir Fehleinschätzungen und Versagen eingestehen müssen. Von der Weisung des Herrn lasse ich mich gerne erziehen. Lebenslang. Glücklich alle, die ihre Lust haben an der Weisung des Herrn und sinnen über seiner Weisung Tag und Nacht.